Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den dritten Adventssonntag, steht im Römerbrief im 15. Kapitel, die ersten 7 Verse. Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen von denen mitzutragen, die nicht so stark sind. Es geht ja nicht darum, was uns gefällt. Vielmehr soll jeder von uns so handeln, wie es seinen Mitmenschen gefällt. Das tut diesem gut und hilft, ihn aufzubauen. Denn auch Christus ging es nicht um das, was ihm selbst gefallen hätte. In der Heiligen Schrift heißt es vielmehr, der Spott, mit dem man dich, Gott, verspottet, hat mich selbst getroffen. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Herr, segne Reden, Hören, Tun. Amen. Es ist das Jahr 56 nach Christus und Paulus sitzt zusammen mit seinem Schreiber an einem Tisch. Sie befinden sich zurzeit in Korinth in Griechenland. Paulus plant eine Reise in den Westen des Römischen Reiches nach Spanien. Er will auch dort das Evangelium verkünden. Und auf dem Weg dorthin will er die Christusgläubigen in Rom besuchen. Er war noch nie dort. Er kennt nur wenige von ihnen persönlich. Nicht er war es, der sie zum Glauben an den Christus bekehrt hat. Sie sind ihm gegenüber zu nichts verpflichtet. Schwierig, so ein Brief an Unbekannte. Trotzdem denkt er, dass so ein Brief im Vorfeld seiner Reise ihm den Aufenthalt dort leichter und effektiver machen könnte. Die römischen Gläubigen sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dann kann man sich vielleicht ermüdende Grundsatzdiskussionen am Anfang ersparen. Also beginnt er zu diktieren. Und er entfaltet zunächst für die unbekannten Gläubigen in Rom sein Verständnis des Evangeliums. Es geht um Rechtfertigung, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wie können wir Gott begegnen? Was müssen wir tun, damit Gott uns freundlich ansieht? Welche Gesetze müssen wir halten? Und seine Antwort ist, kein Gesetz der Welt, kein Verzicht, keine Askese, kein noch so selbstloses Verhalten kann uns Gott näher bringen. Den Weg zu Gott hat uns Jesus Christus geebnet. Und wir können diesen Weg nur gehen, indem wir glauben. Wobei mit Glauben eben auch kein wohlig warmes Gefühl gemeint ist, das einen überwältigt, sondern ein Annehmen, ein Hoffen auf etwas, das noch nicht zu sehen ist. Glaube hat viel mit Willen zu tun und weniger mit Gefühlen. Wenn aber keine Gesetze mehr gelten müssen, dann fürchtet Paulus natürlich Rücksichtslosigkeit und Anarchie. Das ist natürlich auch nicht gemeint mit der Freiheit des Evangeliums. Ein Ratschlag, eine Ermahnung wäre jetzt angebracht. Wie sollen Christen leben? Was ist wirklich wichtig für das Zusammenleben? Und Paulus hat viel Erfahrung mit Gemeinden. Er weiß, wenn es in einer Gemeinde nicht gut läuft, dann sind es meistens Konflikte zwischen starken und schwachen Gemeindemitgliedern. Und deshalb diktiert er eben, wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen von denen mitzutragen, die nicht so stark sind. Es geht ja nicht darum, was uns gefällt. Vielmehr soll ein jeder von uns so handeln, wie es seinem Mitmenschen gefällt. Das tut diesem gut und hilft, ihn aufzubauen. Aber wer sind eigentlich die Starken? Wer sind hier eigentlich die Schwachen? Und wie Jesus ja auch schon immer alle geltenden Regeln auf den Kopf gestellt hat, so dreht auch Paulus alle geltenden Maßstäbe um. Nicht die Regelgetreuen, die Asketen, die Kontrollierten, die Selbstoptimierer sind die Starken. Nein, denn die können ja offensichtlich mit der neu gewonnenen Freiheit, die sie durch das Evangelium erfahren haben, nicht umgehen. Sie kommen damit nicht zurecht. Sie brauchen Regeln, um sich orientieren zu können. Das gibt ihnen Halt. Paulus weiß aber auch, wie schnell diese Regel- und Gesetzesgläubigkeit zum Selbstzweck wird. Da wird am Einhalten von Regeln der Glaube der anderen gemessen. Über Menschen, die sich nicht mehr an die vorgegebenen Regeln halten, wird schnell geurteilt. Sie werden verachtet, weil sie so zügellos leben. Und die Starken, die mit der geschenkten Freiheit keine Probleme haben, die in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was für sie gut ist und was nicht, na, die sollen bloß nicht überheblich werden. Die sollen sich bloß nicht über die Schwachen lustig machen oder sie verachten. Von ihnen erwartet Paulus Rücksicht. Jetzt brauche ich noch einen Merksatz für beide, egal ob schwach oder stark. Eine Faustregel, an der sich jeder orientieren kann. Am besten mit einer Begründung, warum sie sich gegenseitig akzeptieren sollen. Jesus hat doch alle Menschen angenommen. Er hat nicht danach gefragt, wo jemand herkommt, welchen Beruf jemand hat, wie oder was jemand glaubt oder welche Gesetze jemand hält. Und deshalb diktiert Paulus: Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Das ist ein Satz, der müsste ja eigentlich in jeder Gemeinde ganz dick und groß am Eingang stehen. Bei uns steht da übrigens am Eingang so ähnlich jedenfalls. Das pinke Banner, das Sie da, wenn Sie jetzt rausgehen, rechts vom Eingang sehen, macht diesen Satz konkret. Wer ist willkommen in unserer Gemeinde? Und manches, was da steht, finde ich ganz schön provokant. Wirklich jeden annehmen? Verlieren wir dabei nicht uns selbst? Aber wenn ich mir die Geschichte Jesu anschaue, dann muss ich zugeben, Jesus hat wirklich jeden angenommen. Egal, was er geglaubt hat, wie der römische Hauptmann zum Beispiel, der sicher in römischen Tempeln irgendwelchen Göttern geopfert hat, der wahrscheinlich auch den Kaiser verehrt hat. Oder egal, wie jemand gelebt hat, wie die Frau am Brunnen, deren Lebenswandel den nicht unbedingt den moralischen Maßstäben der damaligen Zeit entsprochen hat, vielleicht auch unserer Zeit nicht. Jesus ist immer nur dann wütend geworden, wenn und hat Menschen auch abgelehnt, wenn sie erstens Gott nicht respektiert haben, wie die Händler im Tempel, die aus einem Ort der Gottesbegegnung einen Ort des Profits gemacht haben. Oder zweitens, wenn sie die Menschen nicht respektiert haben, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich so gerne über andere gestellt haben. die Geschichte unserer evangelischen Gemeinde hier in Holzkirchen ist eine Geschichte des immerwährenden Annehmens. Und heute am Kirchweihsonntag, finde ich, ist die Gelegenheit ganz gut, da mal auf diese Geschichte zu schauen. Im katholischen Oberland hat es lange Zeit kein richtiges evangelisches Gemeindeleben gegeben. Das wurde unterbunden von höchster Stelle. Und erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts, nach den Napoleonischen Kriegen, konnten sich evangelische Christen im Oberland ansiedeln. Schwäbische evangelische Bauern hatten hier Bauernhöfe gekauft. Das war bestimmt nicht leicht. Sicher wurde den nicht-katholischen Nachbarn mit großem Misstrauen begegnet. Und mit dem Bau der Bahnstrecke München-Rosenheim 1871 begann dann wirklich ein evangelisches Gemeindeleben, denn zu den Bauern gesellten sich jetzt fränkische Bahnbeamte. Die sind hierher versetzt worden. Und jetzt stellen Sie sich mal diese Mischung vor. Ja? Schwäbische Bauern und fränkische Bahnbeamte. Das ist allein dialektmäßig schon wirklich kompliziert. Die können bis heute kein Hochdeutsch. Und und auch von ihrer Lebenswirklichkeit. Ja? Wie bringt man die unter einen Hut? Ja, die einen hängen an der Scholle und die anderen sind Beamte. Ich stelle mir vor, es ging wirklich nur so. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Anders, denke ich, hat daraus keine Gemeinde werden können. Der erste evangelische Gottesdienst wurde 1878 auf dem Aberghof in Vöching mit einem Reiseprediger aus Rosenheim gefeiert. 20 Jahre später war die Gemeinde auf 170 Mitglieder angewachsen. Und eine kleine Kirche, unser heutiges Thomashaus, war mit viel Eigenleistung und Sparsamkeit gebaut worden. Die Gemeinde wuchs sehr langsam. Bemerkenswert finde ich Folgendes, dass zur Zeit des Nationalsozialismus ein Pfarrer Neunhofer aus Miesbach hier in Holzkirchen eine Bekenntnisgemeinde gegründet hat, die sich der nationalsozialistischen Ideologie entgegengestellt hat. Und die meisten Gemeindemitglieder schlossen sich an. Einige traten aber aus der Kirche aus. Wie mit denen umgehen? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Gilt das auch hier? Schwierig. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen evangelische Flüchtlinge aus dem Osten Europas. Den Ortsansässigen ging es selbst nicht gut. Sie wohnten beengt in Baracken, in abgelegenen Bauernhöfen, in unbeheizten Kammern mit undichten Fenstern und Türen. Wie sollten sie da Flüchtlinge aufnehmen? Und dann auch noch so viele. Und zunächst sind die Flüchtlinge davon ausgegangen, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren werden. Das hat die Integration sicher nicht leichter gemacht. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. 1951 kam Pfarrer Herr in die Gemeinde, dessen Geist hier ja immer noch durch die Gemäuer weht, habe ich manchmal den Eindruck. Mittlerweile stammten 90% der Gemeindemitglieder aus Osteuropa. Sie kamen von St. Petersburg bis zum Schwarzen Meer. Wie soll man aus dieser Mischung zusammen mit den ortsansässigen Oberbayern eine Gemeinde bilden? Eine neue Gottesdienstordnung wurde eingeführt, neu für alle. So gab es kein unser oder euer Gottesdienst, sondern nur noch unser neuer gemeinsamer Gottesdienst. Das war für die Alteingesessenen sicher nicht leicht. Aber so geht eben auch. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. 1972 wurde Holzkirchen mit dem S-Bahn-Netz nach München verbunden. Und das machte den Ort auch für Arbeitnehmer in München attraktiv. Und wieder veränderte sich die Gemeinde. Dieses Mal kamen die Neuen aus ganz Deutschland. Jeder hatte andere Erfahrungen in seiner Heimatgemeinde mit der Kirche gemacht. Und fast alle erzählen von ihrem ersten Gottesdienstbesuch in Holzkirchen die gleiche Geschichte. Wie sie nämlich im Gottesdienst saßen und ihre Zweifel wuchsen, ob man nicht doch in eine katholische Kirche geraten war. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich denke, das ist auch nicht nur eine Einbahnstraße. Die Gemeinde wuchs weiter, die Apostel-Thomas-Kirche wurde zu klein und war für neue Gottesdienstformen nicht mehr so geeignet. Die Segenskirche wurde gebaut, hier unsere schöne Segenskirche. Und ich, das ist eine kleine Episode am Rande, ich erinnere mich einfach noch so an die Tränen in den Augen der älteren Gemeindemitglieder damals, als zum ersten Mal die Glocken im Turm geläutet haben. Ein richtiges Geläut. 3 Glocken. Und nicht nur so ein Totenglöcklein, wie es die evangelischen Kinder von ihren katholischen Schulkameraden oft spöttisch zu hören bekommen haben. Ja, schön haben wir es hier in der Kirche. Gemütlich ist sie, oder? Da möchten wir doch nicht gestört werden. Leider muss ich Sie enttäuschen. Kirche ist einfach nicht für ein gemütliches Alles bleibt so, wie es ist, gemacht. Immer wieder warten Menschen darauf, dass die Kirche ihnen eine Heimat bietet, auch unsere Segenskirche. Und dafür steht zum Beispiel auch unser Inklusionsprojekt Wir-Quartier. Im neuen Gemeindegruß steht ein Artikel dazu drin, Sie finden es auf der Homepage. Unsere Gemeinde wird sich immer weiter verändern. Zum Glück. Denn über allem steht der Merksatz von Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das sollen wir uns zu Herzen nehmen. Und der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.